dieses Bild war meine Wohnung, mein Hof, wo ich gespielt habe, die U-Bahn-Station, wo ich immer hingegangen bin, um ins Zentrum der Stadt zu fahren. Das sind ganz einfache alltägliche Sachen, die alten Apfelbäume, die noch irgendwo dann im Hof standen. Und ich weiß noch, also die Pfützen dort auf dem Hof, die waren ziemlich tief und wir haben dort gespielt, auch also im Sommer, nach dem Regen. Also ganz, ganz einfach. Und der Geruch, die Gerüche, also eigentlich, also diese Gerüche habe ich also wieder getroffen in der Schweiz. Das ist eben also Erde, Wasser, Laub, all das, was dann irgendwie verschwunden war, weil wir haben am Rande der Stadt gelebt. Damals ist das wirklich eine dörfliche also Umgebung
Rande
gewesen.
Am Rande von Moskau.
Ja, genau, das war eine dörfliche Umgebung. Jetzt ist es wirklich alles zugebaut mit 50-stöckigen Wohnkomplexen. Alles ist verschwunden. Und diese Gerüche habe ich also erstaunlicherweise damals wieder in der Schweiz entdeckt eigentlich.
Aber wenn Sie mit dem heutigen Wissen diesen Rückblick machen auf dieses Bild, das Sie eben gezeichnet haben aus Ihrer Kindheit, sticht da etwas spezifisch Sowjetisches heraus?
Wenn man das nimmt, was nennen Sie Sowjetisches? Ich würde aus meiner heutigen Perspektive behaupten, erstaunlicherweise war die spätsowjetische Gesellschaft Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre eine ziemlich bürgerliche Konsumgesellschaft, ganz klar. Das Hauptkriterium des Erfolges im Leben war, etwas zu besitzen, was andere nicht haben. Es war auch eine Gesellschaft, die nicht so irgendwie stark von den westlichen Einflüssen abgeschirmt oder abgeschnitten war. Also auch in der Schule eigentlich habe ich Goethe, Shakespeare und Mark Twain gelesen. Also das heißt, ich habe auch Popmusik gehört, die eigentlich aus allen Ecken und Enden der Welt kam. Aus Niederlanden, Westdeutschland, USA natürlich auch.
Und über welche Jahre reden wir das?
Also das ist ungefähr 1979, 80, 81, 82 so ungefähr. Das heißt also, ich weiß noch ganz genau, dass ich rein zufällig in einem stinknormalen russischen, sowjetischen Plattenladen eine Mini-Vinylplatte gekauft habe mit drei Songs von Beatles. Across the Universe, Octopus's Garden and Come Together. Und ich war hin und weg. Ich weiß nicht, wieso diese Platte überhaupt verlegt wurde, wer hat das gemacht, also aus welchem Grund auch immer. Ich war hin und weg. Und danach, also ein Jahr später, zu meinem 16. Geburtstag, habe ich also vielleicht das beste Geschenk meines Lebens bekommen. Das war ein bulgarisches Doppel-Bootleg Beatles Love Songs. Das war alles illegal natürlich, aber diese also Love Songs habe ich immer noch bei mir zu Hause, heute noch stehen in der Schweiz.
Aber auf legalem Weg wären Sie nicht an solche Platten gekommen?
Auf legalem Weg, also in den Läden gab es schon Platten, also vielleicht auch also legal, weil ich beispielsweise meine Kindheit habe ich also mit der Musik von ABBA verbracht. Und bis zu letzten zwei Alben haben dann die Sowjetunion alle Platten von ABBA ganz legal gekauft und verlegt und bei uns veröffentlicht. Also nur die letzten zwei wurden dann, die besten aus meiner Perspektive, wurden nicht veröffentlicht, 1980 und 81, weil dann diese Band irgendwas gegen den Einmarsch der Sowjets nach Afghanistan irgendwie gesagt hat und so weiter. Dann wurden sie mit Sanktionen belegt und die letzten zwei besten Platten, Super Trooper
also
und
die Visitors. Die apolitische ABBA-Band wurde dann verboten.
Ja, wurde verboten, aus welchem Grund auch immer. Aber gerade jetzt war ich besonders froh, wenn diese ABBA nach 40 Jahren eine neue Platte aufgelegt hat. Ich habe sie natürlich sofort gekauft, also es steht bei mir zu Hause.
Sie haben erzählt, Sie sind in einem Moskauer Vorort aufgewachsen. Reden wir über Ihre Familie. In was für eine Familie wurden Sie hineingeboren?
Meine Familie würde ich also als Teil der sowjetischen Mittelschicht bezeichnet. Mein Vater, dieses Jahr ist er 80 geworden. Er war ein Ingenieur und er hat das ganze Leben lang die Raketentriebwerke entwickelt. Und in dem Sinne war er mehr oder weniger gut bezahlt. Natürlich nicht zu vergleichen, was hätte er verdienen können, also in den USA beispielsweise. Aber nichtsdestotrotz, also für sowjetische Verhältnisse, hat er also mehr oder weniger gut verdient. Meine Mutter war eine Rezeptionistin bei einer sogenannten Poliklinik oder so, also in Tagesambulanz. Und es gab noch eine meiner jüngere Schwester. Das heißt, also es gab zwei Kinder bei uns in der Familie. Wir haben gelebt in einer, ich würde sagen, schon bescheidenen Dreizimmerwohnung von 50 Quadratmeter. Das heißt also vier Personen, 50 Quadratmeter, kann man schon sagen, das ist ein bisschen eng. Aber das habe ich damals noch so nicht empfunden. Das war schon okay. Und ja, ich würde nicht behaupten, dass es so ein Bildungsmilieu war, aber doch, ich habe ziemlich viele Bücher immer gehabt bei mir zu Hause und ich war auch, also ich wurde auch animiert und motiviert, Bücher zu lesen, also Musik zu lesen, also eigentlich also auch kulturell sich entwickeln zu lassen, also in die Theater zu gehen, ins Kino und so weiter.
Und waren Sie eine politische Familie?
Nein, nein, überhaupt nicht.
Politik spielte überhaupt keine Rolle?
Absolut, rein gar nicht.
Politik wurde nicht diskutiert?
Politik hat bei uns in der Familie dann eine Rolle gespielt, nach der Perestroika etwa ab 1986. Mit dem Vater habe ich damals also zum Teil hitzige Diskussionen geführt, also in Bezug auf das, was damals in der UdSSR passiert.
Inwiefern hitzige Diskussionen?
Also ich war für Perestroika, er war dagegen eigentlich, also wir haben immer wieder.
Also Perestroika, dieser Umbau der Gesellschaft,
ja,
der sowjetischen?
Ja, sein Versuch eben, also dieses Projekt, dieses System zu retten.
Und warum setzte sich Ihr Vater gegen diese
Perestroika? Ja, er war schon quasi aufgewachsen, also in diesem System. Er hat nichts eigentlich anderes gesehen in dem Sinne, aber er war schon ausgestattet mit einem kritischen Verstand. Er hat versucht auch, also irgendwie zu argumentieren, also und all das, was er behauptet hat. Aber auch, also man muss ihm zugutehalten, er war immer bereit, aus eigener Komfortzone rauszugehen. Und wenn er sah, dass ich recht habe, da hat er gesagt, ja, das hast du recht.
Sie ihrerseits, Sie stellten sich hinter diese Perestroika. Sie hat also etwas gestört. Was hat Sie denn konkret gestört?
Ich war damals 1985, also für mich die ganze Perestroika begann mit diesem Erlass des ZK der KPdSU über die, wie heißt das, über die Maßnahmen zur Überwindung der Trunkenheit und Alkoholismus.
Also diese Kampf gegen den Alkoholismus.
Genau, dann habe ich also wirklich, uns wurde aus diesem Dokument in der Schule gelesen, wir wurden informiert, wir haben das auch also mit den Kumpels besprochen und dann habe ich gesagt, ja, vielleicht stimmt das auch, also, weil normalerweise, wenn du was auf der Straße siehst, was nicht besonders ins Bild passte und dann wusste ich also, ja, irgendwo im Fernsehen werde ich davon nicht hören oder sehen. Aber jetzt ist es irgendwie so offen als offen geworden. Also man hat wirklich die Missstände offen angeprangert. Und so habe ich gesagt, ja klar, das ist genau das, was man eigentlich machen sollte. Die Missstände anprangern und sie korrigieren, wenn
also
sie da
Kampf
sind.
Also Kampf gegen Alkoholismus als Missstand, das ist ziemlich offensichtlich. Haben Sie denn noch andere Missstände festgestellt, die Sie gestellt also
damals,
haben?
Damals nicht eigentlich. Nur eben vielleicht später nach diesem Tschernobyl-Unglück. Eigentlich ich war
also 1986.
86, genau. Ich war auch in meiner Klasse, 86 ist meine letzte 10. Klasse gewesen in der Schule und ich war immer eigentlich rein zufällig, aber immer in meiner Klasse zuständig für sogenannte politische Informationen gewesen. Das heißt also, ich musste jeden Dienstag wirklich ein bisschen früher raus, also zum Kiosk gehen, also die Pravda oder Izvestia kaufen. Und dann aus dieser Zeit noch habe ich also in einer halb schlafenden Klasse irgendwas vorgelesen. Und dann nach diesem Unglück habe ich zum ersten Mal mich anderer Quellen bedient. Das heißt also, ich habe nicht aus der Pravda gelesen, sondern habe ich also auch die sogenannten Stimmen gehört.
Also und welche Stimmen waren
das? Das war unsere Deutsche Welle auf Russisch.
Also Sie haben Quellen außerhalb der Sowjetunion,
ja, genau,
konsumiert.
Genau.
Und damals, die konnten Sie konsumieren?
Ja, das kann ich. Also Deutsche Welle und Voice of America auf Russisch, das war auch also zugänglich. Ein bisschen hat man das versucht, das irgendwie zu unterdrücken mit elektronischen Mitteln, aber doch, das war wirklich
also Sie hatten die Möglichkeit, die sowjetische Perspektive zu konsumieren, genau, und gleichzeitig konnten Sie den Perspektivenwechsel mitführen.
Ich weiß noch, also Sevan Novgorodzow und das war der BBC World Service auf Russisch und der hat auch also ziemlich interessante Sachen über die Rockmusik erzählt. Das war 1984 und ab da habe ich also diese Quelle als Quelle erkannt und eben nach diesem Unglück habe ich da versucht, wirklich also alle anderen Perspektiven zusammenzubringen. Leider gab es noch keine Voice of Switzerland. Das Voice of Switzerland bin ich jetzt. Und dann habe ich also wirklich eine Politinformation gemacht. Also dann habe ich also wirklich diese Quelle benutzt. Also
und wie kam das an, wenn Sie nicht mehr die offiziellen Quellen in diesem Schulunterricht
haben? Mein Lehrer stand da daneben und hat auch also vielleicht das, was ich erzählt habe, irgendwie so mit
großen Augen.
Mit großen Augen empfunden und es gab da auch keine Konsequenzen für mich. Überhaupt nicht.
Sprechen wir über diese Bildung, die Ihnen in der Schule vermittelt wurde. Wie wurde da die sowjetische Geschichte oder die sowjetische Politik Ihnen beigebracht?
Erstens, wir hatten auch Geschichte natürlich in der Schule und alles, was uns da beigebracht wurde, habe ich als solches wahrgenommen. Damals konnte ich nicht noch kritisch denken. Okay, das ist das, 2 mal 2 macht 4, gut, okay, gehen wir weiter. Und ich weiß noch ganz klar, was mich gestört hat, irgendwo ab 1985, 86, die ganze Chronologie und Periodisierung dieser sowjetischen Geschichte, dann ab einer gewissen Zeit gab es eine Periode des fast vollkommen gebauten Sozialismus, dann kam eine Periode vollständig gebauten Sozialismus, dann kam eine Periode fortgeschrittenen Sozialismus. Irgendwann stimmte das nicht. Also das ist eben vielleicht also mein Gefühl, mein Gespür für die historische Wissenschaft schon war da irgendwie verwurzelt. Also ich habe gesagt, nein, es stimmt nicht. Also so eine Periodisierung, damit stimmt was ganz und gar nichts.
Irgendwas. Also die Erzählungen der verschiedenen Epochen der Sowjetunion.
Ich habe den Faden verloren eigentlich. Wann ist der Sozialismus fortgeschritten? War er vollkommen aufgebaut? War er nicht vollkommen aufgebaut? Ich habe den Faden verloren. Und erst dann vielleicht also habe ich diesen Faden aufgenommen, also nachdem ich schon damit begonnen habe, an der Uni in Moskau zu studieren, eben die Geschichte zu studieren.
Darüber reden wir dann später noch, aber wenn wir noch bei dieser Zeit bleiben, Mitte der 80er Jahre, Sie haben erzählt, Sie haben in der Schule über Tschernobyl die Klasse informiert. Kann man das als Ihre Politisierung bezeichnen?
Das war in dem Sinne mein Versuch, irgendwas zu vollbringen, irgendwas sich engagieren, irgendwas zu machen, aufzufallen ein bisschen. Und aus der heutigen Perspektive kann man schon sagen, ich sei jetzt ein bisschen politisiert geworden damals. Aber damals habe ich also das so nicht empfunden natürlich. Mit solchen Begriffen habe ich damals nicht herumhantiert, also nicht gearbeitet.
Und welches Bild des Westens wurde Ihnen vermittelt? War das klar, der Klassenfeind, die USA, das sind die Bösen und wir sind die Guten?
Nicht so einfach, nein, natürlich nicht. Es gab auch beispielsweise Frankreich dabei. Die französische Kultur war sehr, sehr populär in der UdSSR. Also es gab Pierre Richard-Filme in den Kinos. Ich habe also mehrere selber solche Filme gesehen, also 82, 83. Es gab Platten von Paul Moria, von Mireille Mathieu, von Joe Dassin. Und,
aber das ist die Kulturschiene.
Das ist Kulturschiene, ja genau. Aber das ist eben also, der Westen ist nicht gleich der Westen gewesen. Also Frankreich war auch ein bisschen gegen die NATO schon wieder. Ja. Die hat also zeitlang auch aus der politischen Organisation des Bündnisses rausgetreten. Und vielleicht deswegen wurden dann also all diese kulturellen Einflüsse zugelassen. Und das Bild von Frankreich war unglaublich positiv. Und das war vielleicht auch also der Grund, wieso ich auch irgendwann dann selber rüber wollte. Aber im Grunde genommen kann ich schon sagen, es ist auch, also ich interessierte mich so direkt für sowas nicht damals. Also ich hatte vielleicht auf der politischen Karte gesehen, ja, es gibt eine Stadt namens Berlin und aus irgendeinem Grund ist auf dieser Karte dieser Kreis irgendwie zweigeteilt mit einer Strichlinie von oben nach unten. Was bedeutet das, wusste ich nicht.
Und dass Sie ja nicht die Reisefreiheit hatten, die man sich wünscht. Nein, und die hatten sie ja nicht, gab ihnen das nicht zu denken. Sie haben auf eine Weltkarte geguckt, sie haben all diese Länder gesehen und ich meine, sie wussten, sie können nicht ausreisen. Was hat das mit ihnen gemacht?
Das habe ich so nicht gedacht eigentlich. Also in solchen Dimensionen und Ausmaßen habe ich damals nicht gedacht. Ich wollte einfach beispielsweise mit dem Vorortzug ein paar Stationen weiterfahren. Einfach so. Damit ich also wirklich also meine Horizonte erweitere. Das ist genau das gewesen. Und das war ausschlaggebend vielleicht später, als ich meinen Beruf ausgewählt habe.
Waren Sie denn mit Ihrer Familie in sozialistischen Brüderländern im Ausland?
Nein, nirgendwo.
Sie waren bis zum Zusammenbruch der Sowjetunion?
Meine erste Auslandsreise war im August 1991. 10 Tage vor diesem Putsch in Moskau. Und das war wirklich meine erste Reise. Wir haben gleich zwei Länder besucht, Deutschland und die Schweiz. Ich war damals eben zum ersten Mal in der Schweiz, auch in Bern eigentlich. Es war, glaube ich, am 6. oder am 7. August 1991. Meine Gastfamilie lebt bis heute, glaube ich, also in der Stadt Waldshut an der Grenze dort. Und der Vater der Familie kam aus Düsseldorf und die Mutter aus Steffensburg. Und sie haben sich quasi geeinigt und haben dann also in der Mitte gelebt.
Und Ihr Eindruck, den Sie hatten, Sie verließen die Sowjetunion, kamen in deutschsprachige Länder, Sie kannten die Sprache ja bereits?
Mehr oder weniger. Das war wirklich ein Quantensprung für mich in Bezug auf die Sprache. Diese 10 Tage, die ich dort verbracht habe, haben mir viel mehr gegeben als halt 2 Jahre des Studiums an der Uni sprachmäßig. Und man könnte meinen, die vollen Läden, die vollen Supermärkte, wäre das für mich was Besonderes? Nein, eben die Kiosken mit unglaublich viel Zeitungen und Zeitschriften, das war für mich wirklich was. Das habe ich also Presse, wie immer Presse, genau. Spielt eine Rolle bei mir.
Blenden wir noch kurz ein paar Jahre zurück. Sie haben diese Diskussion mit Ihrem Vater erwähnt im Zusammenhang mit der Perestroika. Aha. Wie liefen denn die Diskussionen mit Ihren Schulfreundinnen und Schulfreunden in diesem Zusammenhang?
So direkt nicht. Das war eher ein Thema später schon an der Uni, aber in der Schule.
Sie haben Geschichte gewählt.
Genau.
Aber in den 80er Jahren, als die Sowjetunion noch existierte, wurden diese Diskussionen bei Ihnen unter Gleichaltrigen nicht so geführt.
Ja, wissen Sie, wie gesagt, ich war zuständig für die politische Information. Ich weiß noch, also das war 1982 und der Krieg um die Falklandinseln begann, also zwischen
Großbritannien und Argentinien.
Genau. Und ich habe auch, also ich weiß noch, also ich habe so quasi ein kleines Archiv angelegt. Also ich habe die Artikel zu diesem Krieg aus den Zeitungen rausgeschnitten und ins Schulheft reingeklebt. Dieses Archiv hatte ich also immer noch bis heute irgendwo liegen. Und dann haben wir auch, was wir in der Klasse quasi sehr, sehr lebhaft besprochen haben, das war die Versenkung dieses argentinischen Kreuzes, General Belgrano. Ich weiß noch diesen Namen, General Belgrano. Und das haben wir wirklich sehr lebhaft miteinander diskutiert. Und genau zu diesem Zeitpunkt habe ich mir damals zum ersten Mal, glaube ich, so ganz bewusst die Frage gestellt, woher kommen die Kriege, wieso eigentlich sie kommen? Also, und wer hat dann das Recht gehabt, also mit diesem Krieg, mit jenem Krieg da? Die Antwort weiß ich nicht mehr. Aber die Frage blieb, wieso bekriegt man sich? Also, ob das wirklich der Ausweg
ist? Also das war 1982? Und Sie wurden 1987, wie gesagt, wie wir das gestern gehört haben, wurden Sie in die Rote Armee einberufen.
Also in die Sowjetarmee.
In die sowjetische Armee einberufen.
Und zwar in den Grenzschutz.
In den Grenzschutz, wie wir gehört,
was ganz anderes.
Wie wir gehört haben.
Ja.
Zu dieser Zeit begann der Umbruch in ganz Osteuropa.
Ja.
89, ein entscheidendes Jahr mit Tschechoslowakei, Polen, DDR, Ungarn, alles wollte weg vom Ostblock. Wie haben Sie das beim Grenzschutz denn gemerkt? War das Thema?
Ich war an der Grenze zu Afghanistan, das war ziemlich
weit weg. Das war weit weg, aber es wurde auch gar nicht thematisiert, diskutiert unter diesen jungen Soldaten?
Nein, ich war schon wieder auch, also in meiner Einheit war ich auch schon wieder für die politische Information zuständig gewesen. Und ich weiß noch ganz genau, ich habe, das war März 1989, kurz vor meiner Entlassung aus der Armee, wir haben eine Wandzeitung gemacht, ich und mit noch ein paar Kommilitonen aus dem Zug. Wir haben eine Wandzeitung gemacht, gewidmet den stalinistischen Repressionen. Und die Kommandierenden waren auch also ziemlich interessiert. Oh, haben sie gesagt, das wussten wir nicht alles. Interessant, also wir haben extra das tragische Leben von den Leuten damals in dieser Wandzeitung beleuchtet, die bei diesen Schauprozessen in Moskau 1938, 39 verurteilt und erschossen wurden damals. Und das war auch also quasi mein Beitrag zur Perestroika, aber auch also mein Beitrag zur geschichtlichen Aufarbeitung in einem separaten Zug, in einer separaten Armeeeinheit, irgendwo ziemlich weit weg an der Grenze zu Afghanistan.
Es zieht sich jetzt in diesen zwei Tagen bereits wie ein roter Faden durch diese Sendungen. Sie sind ein Beobachter, ein Aufklärer, ein Einordner. Sie haben 1991, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, haben Sie bereits zu studieren begonnen.
Ja.
Ihr Land, in dem Sie aufgewachsen waren, das war zusammengebrochen. Sie waren jung im Aufbruch. Von welcher Zukunft haben Sie geträumt?
So direkt habe ich auch also mir diese Frage damals nicht gestellt. Aber natürlich also habe ich mir immer wieder gefragt, was mache ich? Welchen Pfad, welchen Weg werde ich also wählen? Also was studiere ich in erster Linie? Wäre vielleicht in der Schweiz also ganz anders gewesen. Also ich hätte dann irgendeine ganz konkrete Lehre ausgewählt, aber da gab es sowas nicht. Und deshalb habe ich also eine ganz breit gefächerte Entscheidung getroffen. Ich studiere mal Geschichte, mal schauen, was daraus passiert, was daraus wird. Und das war wirklich also für mich eine wichtige und eine richtige Entscheidung, weil die Ausbildung, die ich damals 1990 bis 1995 an der Uni Moskau erhalten habe, das war für mich ein Quantensprung, eine entscheidende Grenze. An dieser Grenze habe ich gelernt, kritisch zu denken, und meine Augen wurden offen.